Ich gebe zu und ich bekenne das auch in einer vielleicht prekären Tradition, einer Confessio, die ein sprachloses Kind jetzt endlich in einer bekennenden Rede des jungen Mannes zum Ausdruck bringen will, der sich erinnert oder vielleicht sich auch nur zu erinnern meint. Stimmen die Stimmen, dieser Titel dessen, was jetzt kommt, ist ein bisschen Titi. Er zwitschert ein bisschen, Radiogezwitscher also, wie Sie es kennen, da zwitschert wieder mal so ein Kasten in der Ecke. Macht, was die Lateiner Titiare nannten, macht also Titi-Ti, wie wenn man die Wange von Kindern tätschelt, macht also Titi, wie es zum griechischen Stammwort Titis gehört, das männliches Glied und weiblicher Schoß bedeutet, wie eben schon Titus in der römischen Umgangssprache das Wort für Penis war. Und schließlich, wenn man also den ebenso erregenden wie ratlosen Artikeln der Etymologen folgen soll, zu jenem Titulus führte, der Aufschrift, der Überschrift oder eben immer noch dem Titel. Stimmen die Stimmen, um bei diesem Titel in dem Sinne zu bleiben, ich würde die Antwort, wenn Sie gestatten, am liebsten umgehen. Denn stimmen die Stimmen, so fragen wir Radioleute eigentlich überhaupt nicht. Wir fragen, passt die Stimme, klingt sie gut und trägt sie? Das ist eines der Lieblingsworte. Indem ich also diese Frage umgehe, lade ich Sie zu einem Umgang ein, der Sie mitten hineinführen soll in die teppichbelegten Räume, in denen, wie es Rudolf Arnheim in den 30er Jahren beschrieben hat, kein Tritt hallt und deren Wände die Stimmen schlucken. Zu einem Umgang mit jenen Sprechern in Hemdsärmeln, die wie angezogen und abgestoßen vom Mikrofon sich dem zahnärztlich anmutenden Metallständer nähern und sich wieder von ihm entfernen und die man durch die Glasscheibe wie in einem Aquarium fern agieren sieht, während ihre Stimmen fremd und doch ganz nah aus dem Kontrolllautsprecher schallen. Hinschließlich zu jenem jungen Mann am Schaltbrett, der mit seinen schwarzen Knöpfen die Stimmen und Klänge aufdreht und abdrosselt wie ein Wasserstrahl und ganz am Ende dann möchte ich Sie führen in die Einsamkeit des Sendezimmerchens, wo du mit deinem Blatt Papier und deiner Stimme allein und doch vor dem größten Publikum sitzest, das je einem Redner zuhörte. In diesen Räumen, also nach 50 Jahren sieht es dort heute immer noch ganz ähnlich aus, spricht eine Architektur stumm und taktil zu uns. Radio ist, zumindest in der europäischen Tradition, an einen absolut künstlichen Raum gebunden, den die Akustiker Schalltod nennen. Das Sendezimmerchen, der Sprecherraum oder ganz allgemein das Studio. Eine mit wuchtigen Mauern abgeschirmte Zelle, abgedämmt mit schallschluckendem Material aller Art, nach außen hin akustisch tot. Voraussetzung für das Radio ist, dass nichts, kein Ton, kein Geräusch hineindringt. Ein toter Raum. Die Architektur, die Sie vielleicht kennen, einige von Ihnen, erreicht hier tatsächlich unser Begreifen, dass wir verstehen, was vor sich geht, über das Getast. Und Nietzsche hat ja die schöne Vermutung geäußert, dass auf Tastgefühle hin, lange bevor es Augen gab, am längsten gedacht worden ist. Und fügt hinzu, vor der Einübung, die Welt als bewegte Gestalten zu verstehen, liegt die Zeit, wo sie als veränderliche und verschiedenartige Druckempfindung begriffen wurde. Ein Radiodenken wird also, wie ich es sehe, in einem guten und nicht ganz witzlosen Sinn ein Radiotasten sein. Die Kunst dieses Getasts und die Kunst des Getasts überhaupt ist die älteste menschliche Kunst. Mit wuchtigen Mauern, Steinern, Irdern abgeschirmt, haben die Menschen immer schon errichtet, was ihnen bleibt, Grabhügel, Grabkammern, Schächte und Pyramiden, steinerne Sarkophage und tiefe Felshöhlen. Und wenn ich Sie also in diesem ersten Umgang durchs Radio, sehr genau wissend, was ich umgehen wollte, an eine Art Grabstadt geführt habe, dann sollte nicht verwundern, dass ein Radiodenken die Beschäftigung mit Architekturen des Todes, mit Ritualen des Todes, der Trauer und des Begrabens einschließen muss und auch einschließen muss jene Schächte und Pyramiden Hegels in der Lektüre Jacques Derridas und so jenes Schriftzeichen, das zugleich Rune, Spur, Chiffre, Zeichen und Grabmal bedeutet, Torsema und Torsemeion im Griechischen, der Anfang der Schrift als Grab der Bedeutung und des Sinns. Wenn, wie Jacques Derrida zeigt, die Texte der Metaphysik nur um den Preis eines unaufhörlichen Schubs von Bedeutung und nur mit dem Einsatz einer phonozentristisch sich missverstehenden Instanz der Stimme jene Präsenz des Sinns und des Eigentlichen erbringen, dann muss für ein Radiodenken die offenbare Nichtpräsenz seines Gegenstands Thema werden. Die Grabesruhe, die abgeschirmte Stille eines Tonsarges, eines Phonophages, der nicht Fleisch, aber Stimme frisst. Die Stimme im Radio ist nicht die Stimme des Selbst. Ich werde darauf kommen, es ist nicht meine Stimme, die im Radio spricht, wenn ich spreche. Sie ist mir auf eine gewisse Weise verstimmt und versprochen. Ich werde Ihnen sogar verdeutlichen können, wie man diese Verstimmung hörbar machen kann. Die Stimme im Radio ist, so viel für jetzt und am Ende dieses Umgangs, der ja fast schon eine Flucht war, die Stimme im Radio ist die Stimme eines Stimmalgorithmus SS, der indessen allein durch Stimme konstituiert ist. Die Radiostimme spricht nicht zu einem anderen und ebenso nicht zu sich selbst. Sie spricht oder tönt oder stimmt oder was immer allgemein. Es ist mit ihr wie mit Nietzsches Zarathustra, er sprach zu allen und keinen zugleich. Ich habe und gestehe die Frage nach den Stimmen, die Stimmen mehrfach umgangen und muss jetzt einen gewissen Sinn, den Sinn einlösen, dessen, was der Titel verspricht, nicht gerechnet die Versprecher, die natürlich auch noch drin liegen. Ich habe mit Ihnen den Gang durch das Radio gemacht, Sie auf diesen schallschluckenden Teppichen, durch isolierende Doppeltüren, zwischen all den grünen und roten Lämpchen vorbei, an Mikrofongestängen, Mischpulten, geführt auf abenteuerlichem Zickzack zwischen Bandmaschinen, Abhörlautsprechern und Datensichtgeräten, lautlos. Aber den Ort des Radios haben wir dabei stets umgangen. Er ist unbetretbar. Er ist das, was wir täglich im Funkhaus als Missverständnis erleben. Wenn vor einem neuen Dienstplan stehend einer zum Beispiel sagt, heute sitze ich vor der Scheibe und ich sage, ich sitze dahinter. Oder die Redeweise vor bzw. hinter dem Mikrofon. Was ist vor der Scheibe? Was ist hinter dem Mikrofon? Was in der Regel sich in der Mitte, im Inneren der weitläufigen Gebäude des Radios befindet, ist der sogenannte Studiokomplex, bestehend aus zwei Räumen, Regie und Studio. Diese beiden Räume haben ein Sichtfenster, eine Scheibe, gemeinsam. Ich kann in der Regie sitzen und also vor der Scheibe. Ich kann aber auch im Studio sitzen und also Sendung machen und ich sitze auch vor der Scheibe. Das Radio ist also gewissermaßen ein Bahnsteig, den man nicht betreten kann, ohne irgendwie sofort auf der falschen Seite zu sein. Sie erinnern vielleicht die kleine Geschichte, die Jacques Lacan mitteilt von dem Jungen und dem Mädchen, die auf irgendeine Art wie auf Kohlen in einem Zug sitzen, der die Bahngleise langfährt und als der Zug dann endlich in den Bahnhof einläuft und die beiden die kleinen Häuschen am Bahnsteigrand sehen, je kreuzweise eine Verdrehung des signifikanten Spiels von sich geben. Guck mal, sagt der Junge, wir sind in für Mädchen. Ach was, erwidert das Mädchen, siehst du denn nicht, dass wir in für Jungs sind? In der Tat wissen im Radio nur wenige, was sie da sollen. Für die meisten bleibt es ein Ort der Verlegenheit, eine lebensgeschichtliche Zufallsadresse, wo sie nie hin wollten. Das Radio bringt eben auch die Menschen, die in ihm arbeiten, auf diese nachtblinde Schiene des Zwischen. Und vielleicht tun das alle modernen elektronischen Medien, wenn man sie von innen betrachtet. Eine Schiene des Zwischen, der Bahnung zwischen Hören und Sprechen, zwischen Stimme und Stimme, für welche Bahnung dann auch noch eine Maschine der Aufzeichnung, ein Tonbandgerät zur Verfügung steht, das die Schiene zwischen Hören und Sprechen gleichsam vergegenständigt. Jetzt kann ich an der Schiene arbeiten, schneiden, umstellen, verschieben, auslöschen, einfügen. Und so am Ende jene Scheibe, der Ort des Radios in Anführungszeichen, verschlossen wird. Das Tonband ersetzt die Scheibe, sie wird verschlossen und damit wird auch der Blick in jenen monadischen Grabraum des Sprechens ins Studio, welcher in der Tat, wie Leibniz sagt, keine Fenster hat, verschlossen. Von diesem abgekapselten Raum her, am Abort des Radios also, wird das schalltote Sprechen zur Radiostimme, indem es sich gleichsam selbst frisst und von den Wänden verzehren lässt und sein Vers, den es spricht, wie an einem Spalt, an einer Furche wendet, vertiert auf dem Punkt und ihm so den Dreh zum Univers gibt. Der Vers, den das Radiosprechen spricht, ist der Vers, in welchem sich seine Stimme auf unmittelbare Art verzehrt und im Totenraum erstirbt, nur aber, um in der technischen Universalität des Radios sich unendlich zu verbreiten. Der Schnitt durch die Stimme, um den es hier geht, der vielleicht einigen von Ihnen unbekannt ist, ist dennoch hörbar. Es ist ein Schnitt durch den Ton, durch das Timbre, durch die Prosodie des Sprechens, die eustachische Röhre, die zwischen Ohr und Hals geht, ist durchtrennt. Die Knochenverbindung zwischen Hals und Rachen, eine innere Verbindung von Körper und Sprache, ist durchtrennt, die in sich sozusagen die Idee eines Nexus von Tod und Leben immer bewahrt hat. So in jener Legende der Maria, die Sie vielleicht kennen, die in jungfräulicher Empfängnis durchs Ohr empfangen hat. Und so auch in Shakespeares Bericht über den Tod von Hamlets Vater, dem man ja im Schlaf Gift ins Ohr geträufelt hatte. Die eigene Stimme klingt im Radio fremd. Und so wenig Sie, falls Sie Gelegenheit haben oder Gelegenheit schon hatten, sich selbst im Radio werden hören können, wenn Sie sprechen, so wenig konnten Sie jetzt die Gänsefüßchen vernehmen, die ich um das sich selbst gesetzt habe. Das sind Nietzsche'sche Gänsefüßchen sozusagen. Gänsefüßchen als ein seltsamer Klang der Schrift, ein Klang, den man eben, wie Nietzsche fordert, mit den Augen hören muss. Ich will Ihnen ein weiteres Mal einen solchen Klang von Gänsefüßchen in der Philosophie vor Augen führen, die sehr viel mit der Radiostimme zu tun hat, nämlich dort, wo die Philosophie von der Stimme handelt. Manche von Ihnen werden vielleicht den Ariadnefaden erahnen, der hier vom Stimmenschnitt im Radio mitten ins Herz der Philosophie führt. Die Anführungszeichen, die ich meine, sind in jenem berühmten Paragraph 7 des zweiten Teils der logischen Untersuchung von Edmund Husserl zu finden. Es geht um die mitteilende Rede und die Artikulation von Lauten. Eine artikulierte Lautkomplexion, sagt Husserl, wird zum gesprochenen Wort, zur mitteilenden Rede überhaupt, erst dadurch, dass der Redende sie in der Absicht erzeugt, und jetzt kommen die Anführungszeichen, sich dadurch über etwas zu äußern. Sich äußern oder sich hören geht nicht, ohne sich über etwas zu äußern, beziehungsweise sich über etwas, sich äußern zu hören, eine alte Erkenntnis. Einigen von Ihnen wird indes bekannt sein, in welcher Weise Jacques Derrida diesen lapidaren Gänsefüßchen-Halbsatz Husserls zum Ausgangspunkt genommen hat, um seiner Kritik des Phonozentrismus und Logozentrismus der abendländischen Metaphysik ein bisschen die Lundenspur zu legen. Indem sich nämlich der Redende über etwas äußert, ist er, so er sich anderen mitteilt, immer schon in ein Spiel verfangen, das ihn im Augenblick des Sprechens, wie Derrida sagt, zur völlig disponiblen, signifikanten Substanz, eben seiner eigenen sprechenden Stimme werden lässt. Denn er sagt, etwas ist. Etwas hat ein Prädikat mit dem Verbum sein, Indikativ Präsens, es ist. Und der Sprechende kann diese Äußerung jederzeit beliebig wiederholen, kann Gegenstand seiner Äußerung, die Prädikation, dass dieser Gegenstand ist, Indikativ Präsens, unendlich wiederholen, wodurch endlich dieser Gegenstand aus jeder Räumlichkeit, aus jeder nachprüfbaren Empirie gelöst, zum reinen Noema wird, wie Husserl sagt, zum rein Gedanklichen. Die Präsenz des Gedankens ist an die Selbstpräsenz der sich äußernden Stimme gebunden. Und nun sagt Derrida, die Operation des Sich-Sprechen-Hörens ist eine singuläre Selbstaffektion schlechthin. Denn einerseits operiert sie im Medium der Universalität. Jede andere Form der Selbstaffektion muss entweder den Bereich des Fremden durchqueren oder auf dem Anspruch, universal zu sein, verzichten. Sobald ich mich sehe, sei es, weil eine bestimmte Körperregion meinem Blick zugänglich ist oder weil ich mich spiegle, sobald ich mich sehe, also ist das Fremde schon in das Feld dieser Selbstaffektion eingetreten, die dann keine reine mehr sein kann. Die Stimme, die mir gewiss ist, weil ich sie gleichsam in der reinen Universalität meines Körpertons vernehme und in einem ideellen, noematischen Schluss so auch jedem anderen unterstellen muss, ist also jene Instanz, die dem Diskurs der Metaphysik das eigentümliche Drängen nach einer Bedeutung implantiert. Aus der universellen Selbstaffektion der Stimme erwächst eben die reine Vorstellung von Wahrheit als Präsenz, als Gegenwart und Gegenwärtigkeit. Wenn man also ein sehr vereinfachtes Motto über Derridas Programm schreiben wollte, so könnte man sagen, dass er mit dem Aufweis der Selbstpräsenz der Stimme den Philosophen, wie es Nietzsche einmal gefordert hat, das Trommelfell durchgehauen hat. Denn die klassische Metaphysik ist phonozentristisch darin, dass sie die Schrift, die Prägung der Buchstäblichkeit, die doch ihre ureigenste Ebene ist, verwirft und zur bloßen Trägerin des Gesprochenen und Bedeuteten herabsetzt. Ich habe Ihnen damit ein paar Schatten nur an den Horizont gelegt, die Sie ja vielleicht auch kennen, vor welchem Derridas Analyse der Selbstpräsenz der Stimme funktioniert. Für Derrida ist nämlich der Punkt, dass die Schrift der Metaphysik, wie alle Schrift, auf der Seite des Signifiant ihre Universalität hat, die, wie Derrida oft genug gegen Saussure festhält, eben nicht phonematischer Natur ist. Im Radio sind die Signifikanten ebenfalls nicht phonematischer Natur. Die Stimme, die ich mich sprechend aus dem Lautsprecher oder Kopfhörer vergewissern will, die ich mir sprechend aus dem Lautsprecher oder Kopfhörer vergewissern will, diese Stimme ist mir deswegen so fremd und verdreht, weil sie eine andere Universalität ausmacht durch den Einsatz ihres Sprechens und Stimmens selbst. Die Stimme, die im Radio spricht, so genau nehme ich das hier, beginnt also ein gefährliches Spiel. Sie muss hin und her schwingen zwischen zwei absolut getrennten Feldern, der Autonomie und der Heteronomie. Sie muss changieren zwischen Verlust und Ergänzung, zwischen Auslöschung und Supplement. Die Stimmen, die im Radio stimmen, sind also irgendwie schon gestimmt, wenn wir ihre Verstimmung an uns selbst gewahren. Und das ist der Grund, warum viele im Radio nicht sprechen oder Angst haben zu sprechen. Jene Sphäre der Undurchsichtigkeit und Autonomie ist uns genommen, die uns nämlich der Körperklang gab, und an ihre Stelle ist der Klang einer fremden, stimmlich bestimmten Universalität getreten. Die Stimmen stimmen nicht mehr. Und diese Verstimmung ist ein Dreh, den nicht wie Derrida die dezentrierte oder dekonstruierende Lektüre der Bahnungen eines Textes in Gang bringt, sondern ist ein Dreh, der durch die Stimme, wenn sie im Radio spricht, geht, sich windet und uns somit vor einen Schauplatz stellt, der wahrhaftig jenseits der Grammatologie liegt. Denn eine Pointe der Derridaschen Phonozentrismuskritik ist ja nicht das Zentrum der Phoné selbst, sondern die drängenden, dramatisierenden Verbiegungen, die die Selbstpräsenz der Stimme im Text, in der Schrift und in der Differenz des philosophischen Schreibens erwirkt. Radio ist aber ein gewissermaßen transalphabetisches Medium, in welchem der Stimmenschnitt im Sprechen offenbar eine ganz andere und doch, wie wir noch sehen werden, verwandte Verdrehung des Phonozentrismus unternimmt. Die Dezentrierung der Stimme ist im Radio in der Tat Programm, tägliches Programm. Sie betreibt eine Entwertung und Umwertung aller Instanzen des Sprechens. Und sie tut dies auf einer Ebene, die jene für die Schrift gleichsam gleichgültig gewordenen Kräfte der Geschichte und des Vergessens wieder ins Spiel bringt. Das Radiodenken muss die Dezentrierung der Selbstpräsenz der sprechenden Stimme von ihrer Verstimmung ausdenken. Und die erste Kategorie, die im Radio in diesem Sinne und auch sehr spürbar zu schwanken beginnt, ist das Ich. Spreche ich im Radio? Bin es noch ich, der im Radio spricht, wenn er spricht? Schon Roman Jakobsen hat, wie Sie wissen, das Ich einen Shifter genannt, ein sprachliches Webschiffchen, dessen Ort nur durch den Kontext des Gesprochenen selbst bestimmbar ist. Derrida hat in La Voix et le Phénomène die Sache weiter konkretisiert und gesagt, dass wir überall dort, wo das Wörtchen Ich auftaucht, die Idealität seiner Bedeutung verstehen, ja, dass wir das Wort Ich ja nicht nur dann verstehen, wenn sein Autor unbekannt bleibt, sondern sogar dann, wenn er gänzlich fiktiv ist, selbst dann, wenn er tot ist. Die Idealität und Universalität des Wörtchens Ich kommt struktural gesehen dem Wert eines Testaments gleich. Und Derrida formuliert jenen skandalösen Satz, den die Radiowissenschaft wird noch um einiges verschärfen können. Mein Tod ist für das Prononcieren des Ich, für mein Ich-Sagen, eine strukturale Notwendigkeit. Zwar wird im Radio eine mündliche Verlautbarung hörbar, aber die Äußerungsquelle, um mit den Sprechakt-Theoretikern zu reden, ist entmündlicht. Anwesenheit und Mündlichkeit sind getrennt, was geradezu zu einer Entmündigung führt. Ich kann im Radio sagen, ich, Wolfgang Hagen, Freund aller Derridaisten und Hermeneuten und Leon Redbone-Fans, spreche zu Ihnen, aber Sie werden nie sicher sein, ob im Moment, da Sie mich hören, ich nicht schon tot bin und ob ich je Wolfgang Hagen war. Sie werden nur von einer Persönlichkeit wissen, die eine gewisse stimmliche Originalität hatte oder eben nicht. Sodass also alle diese Fragen nach dem Verlust der Selbstpräsenz der Stimme und der Entmündigung des Ich und so weiter gleichsam auf eine höhere Frequenz gestimmt werden müssen, von der her sie bestimmt, durchkreuzt und skandiert werden, nämlich durchs Radio selbst, als Institution, als System und als politische Macht. Ich bin Ihnen ja durchaus eine Erklärung schuldig, wenn ich hier ein derartig philosophisches Aufhebens von einer Sache mache, die innerhalb der Medienwelt eher zu den unwichtigeren Dingen gehört. Das Radio ist eben heute nur Tagesbegleitprogramm. Es wird pro Tag von durchschnittlich maximal 40% der radiobesitzenden Bevölkerung gehört. Und das vor allem zwischen morgens 7 und 11. Und 95% aller Hörer bekunden, dass sie Radio sowieso nur nebenbei hören, während dem Kochen, Autofahren, Waschen, Essen, Lesen oder was immer. Und will ich nun dieser ausgemachten Unwichtigkeit, die das Radio derzeit zu sein scheint, alle diese genannten Fragen und Überlegungen an die Schnittstellen legen, so geht es nur auf dem Boden der Geschichte dieses Mediums, das sich in knapp 65 Jahren den Hörern sowohl offenbart, wie aber auch im Wesentlichen verschwiegen hat. Meine Erklärung oder Entschuldigung also lautet, schade, dass Taubes jetzt nicht mehr da ist, das Radio hat die Apokalypse, die ihm bevorsteht, schon hinter sich. Bleiben wir in Deutschland. Hier ist das Radio groß geworden unter dem Titel Führerradio. Und das nicht zu Unrecht, denn Hitler, der nicht selten bekannt hat, er wäre ohne den Lautsprecher nichts, war in den ersten Jahren in der Tat fast täglich im Programm zu hören. Es gehört nun zu den großen, aber lehrreichen Paradoxien des Faschismus, dass der Führer, dessen Name für das Radio stand, im Radio selbst unfähig war zu sprechen. Anders Goebbels, von ihm, der das Radio zur geistigen SS des Reichs machen wollte, weiß man, wie brillant er vor allem im grabesruhigen Studio sprach. Wenn ich also hier einige strukturelle, nicht ganz marginale Anmerkungen zur Ästhetisierung der Politik im Faschismus anfüge, so ließe sich vermuten, dass dieser Unterschied zwischen Hitler und Goebbels, was das Radio betrifft, mit der Präsenz und Präsentation und Artikulation des Ich im Radio zu tun hat. Die ausgeklügelte Inszenierung politischer Macht passt in jenen Raum vielleicht nicht hinein, der eher den Inszenierungen imaginärer Allmacht vorbehalten war und ist. Und wenn dies gilt, dann verbindet sich hier im Blick auf Hitler und Goebbels Radiogeschichte und Radiowissenschaft auf eine frappierende Weise. Dann nämlich wäre im Sinne der Umklappung jenes Radioalgorithmus der Raum des Studios, der Raum des Universalen und des anderen zugleich, in dessen Namen im Studio gesprochen wird, der aber selbst niemals das Studio betritt. Dieses Stellvertretergefühl, im Radio für andere zu sprechen, ist heute noch, zumal bei den Linken, die vorherrschende und oft einzige Selbstlegitimation für ihr Dasein als gut bezahlte Redakteure. Es ist auch der immanente Grund für die allfällige Parteienabhängigkeit und den Parteienproporz. Lacan hat in seinem legendären Radiointerview gesagt, die Allmacht ist nicht, es ist eben deshalb, dass sie sich denkt. Das faschistische Radio hat Allmachtsfantasien gebunden und es wusste es. Goebbels rechte Hand, Eugen Hadamowski, Reichssendeleiter ab 1933, glänzender Techniker und Kenner des Rundfunksystems, prägte den dazugehörigen Satz, 1934, der Rundfunk ist geistig. Insofern Rundfunk reine Geistigkeit sei, stehe er auf einer Stufe mit Malerei, mit Musik, mit Literatur, die Kunst vor dem Mikrofon sei Kunst. Der Rundfunk, schreibt Hadamowski, umfasst zugleich alles und das Höchste. Das aber heißt vollständige Politisierung des Rundfunks, die nicht politische Reden, sondern politisches Leben des Rundfunks bedeutet Und also windet sich hier schon, noch nicht einmal ein Jahr nach der Machtübernahme, ein Endlosband der Universalität. Radio ist alles und das Höchste. Radio ist geistig. Dass dies in der Praxis Vergötzung des Führers bedeutete, dessen rassistische Ausgrenzungsrhetorik sich mit den radiomäßigen Attributen des Begnadeten und Auserwählten anreichern ließ, wenn seine Rede im Rundfunk übertragen wurde, das konnte, wie gesagt, nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Führer selbst nicht im Radio sprach, sondern eben nur einmal im Mai 1933 und da so schnell, so verhaspelt, so tonlos und gänzlich unverstehbar, dass es von Königsberg bis Baden-Baden Proteste der Nazi-Funkwarte hagelte, diese Rede aus dem Verkehr gezogen wurde und der Führer, soweit ich jedenfalls weiß, niemals mehr ein Studio betreten hat. Im deutschen Radio war der Führer der andere, in dessen Namen in einer wahrhaft apokalyptischen Spur bis auf den heutigen Tag gesprochen wird. Ich erinnere an die Verlorenheit des Ich, an seine rätselhafte Depräsentierung, die ja offensichtlich auch Hitler befiel, für die ich ja auch schon einige Gründe genannt habe, aus folgendem Grund. Der Radioschnitt durch die Stimme bewirkt nämlich zunächst und zuerst beim sprechenden Ich, das da im Studio redet, einen Ausfall jenes anderen, dessen das Ich, wie Kleist es als erster bemerkte, so sehr beim Sprechen bedarf. Nehmen wir ruhig jene irgendwie dunkle Vorstellung als den Anfang eines Sprechens, wie Kleist es vorschlägt, der damit Freuds und Nietzsches Überlegungen ein wenig vorahnt. Wenn ich also irgendeine dunkle Vorstellung habe, schreibt Kleist, die mit dem, was ich suche, von fernher in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus, dergestalt, dass die Erkenntnis zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist. Wenn Sie ein kleines Beispiel haben wollen, was Lacans Begriff des Symbolischen meint, in welchem die Spracharbeit in der Verschiebung und Verdichtung der Signifikanten jener imaginären Zentralachse der Selbstverwirklichung des Subjekts immer zugleich hinterher und voraus ist, so also immer signifikant verfehlt, dann lesen Sie mit mir den nächsten Satz. Ich mische unartikulierte Töne ein, ziehe die Verbindungswörter in die Länge, gebrauche auch wohl eine Apposition, wo sie nicht nötig wäre, und bediene mich anderer, die Rede ausdehnender Kunstgriffe. Es ist, wenn Sie so wollen, den Signifikanten freien Lauf lassen, was Kleist hier zur Verfertigung der Gedanken beim Reden vorschlägt. Überfluss der Silben und das bloße Klingen des Ich. Aber das allein reicht nicht, und jetzt erst kommt das Ich sozusagen zum Punkt, an dem es im Radio stürzt und sozusagen umkehrt. Dabei ist mir nichts heilsamer, schreibt Kleist, als eine Bewegung meiner Schwester, als ob sie mich unterbrechen wollte. Denn mein ohnehin schon angestrengtes Gemüt wird durch diesen Versuch von außen, ihm die Rede, in deren Besitz es sich befindet, zu entreißen, nur noch mehr erregt und in seiner Fähigkeit, wie ein großer General, wenn die Umstände drängen, noch um einen Grad höher gespannt. Wenn die politische Semiologie dieses Jahrhunderts drei Sätze brauchte, um die Lehren des Krieges und der Kriegskunst, die Psychoanalyse und den Einschnitt der Medien literarisch zu verbinden, so sind es diese vom Anfang des Vorigen. Denn was das Radio betrifft, so lässt sich nunmehr einfach sagen, das im Radio sprechende Ich hat durch den Stimmenschnitt an seinem Körper jenen heilsamen Eingriff, jene Interzeption und Unterbrechung seiner Rede durch die eines anderen verloren. Eine Interzeption, durch die sie sich als Rede des Ich in der Rede des anderen konstituieren könnte und heilt. Das Ich hat im Radio den anderen verloren, durch den es spricht und ist. Und dass das Ich damit auch alle Schlachten verloren hat, das Ich als großer General und also abdanken muss, vermutlich endgültig, das zu verstehen hat bis in den Vietnamkrieg hinein, wie ich finde, kaum jemand gewagt. Das Ich als großer General herrscht in aller Lächerlichkeit immer noch in allen Begriffen von Politik, die wir kennen. Das Ich hat im Radio jedenfalls spürbar etwas eingebüßt, etwas verloren. Wäre es da nicht denkbar, auf die andere Seite dafür einen Gewinn zu verbuchen? Zum Beispiel einen Gewinn durch Anteilnahme an einem universalen, signifikanten Diskurs, mit dem sich Imaginationen spinnen lassen, ließen und von dem doch die Faschisten und Goebbels schon wussten, dass mit ihm die Wirkung imaginärer Allmachtsphantasmen in Szene zu setzen war? Die Sache so zu formulieren, wäre indes schon die halbe Tat einer Wissenschaft. Denn das Ich im Studio, seiner Präsenz und damit seiner Universalität und noch des anderen darüber hinaus verlustig geworden, müsste genau das zum Gegenstand seiner Inszenierung machen, was es doch verloren hat. Den Verlust, nämlich selbst und die Nichtpräsenz. Es müsste, um Allmacht zu inszenieren, die Allmacht aufgeben und wissenschaftlich werden. Und ich verrate Ihnen gleich, dass diese Wissenschaft vom Radio in der Tat begründet und institutionalisiert worden ist, 1939 im deutschen Faschismus. Das erste und meines Wissens letzte Institut für Hörfunkwissenschaft, das es in dieser Art einzig auf der Welt gegeben hat, bestand zwischen 1939 und 1945 an der Universität Freiburg im Breisgau und hatte von Juni 1943 bis August 1945 auch einen ordentlichen Inhaber, Lehrstuhlinhaber, einen Professor Dr. Friedrich Karl Rödemeier. Dieser verfolgte, inzwischen dem Vergessen der Geschichte anheimgegeben, zwei Spuren der Radiowissenschaft, die damals auf der Höhe der Zeit formuliert waren. Phänomenologisch stellt sich der Rundfunkwissenschaftler die Frage, schreibt Rödemeier, was der Rundfunk ist, was das ist, was über das Rundfunkgerät akustisch da ist, und funktionell, wie das akustische Dasein bewirkt wird, was es erwirkt und wie es sich auswirkt. Das Was-Sein und das Wie-Sein des Radios, streng aristotelisch befragt, dazu am Ort der avanciertesten Phänomenologie, nämlich Heideggers Freiburg, verbunden mit den pragmatischen Ansätzen der funktionellen Gestalt- und Sprachpsychologie, das hätte mit den Jahren ergebnisreich sein können und wäre es nicht Kriegswissenschaft gewesen und hart bis heute der Aufarbeitung. Wenn also die Zeit des faschistischen Krieges in Deutschland zugleich Anfang und Ende einer Rundfunk- bzw. Radiowissenschaft markiert, so fragt sich dreierlei. Wieso überhaupt hatten die Faschisten einen wissenschaftlichen Begriff vom Radio? Aus welchem Grund gaben sie Gelder und Mittel? Und schließlich, wieso war die Wissenschaft vom Radio offenbar schon am Ende, bevor sie recht begann? Die Antworten liegen, und hier spannt die Kryptoapokalypse des Radios einen wahrhaft telepathischen, jedenfalls aber extraterrestrischen Bogen, von Berlin nach New York. Die Antworten liegen in jener gewachsenen Wirkung des inzwischen zur Blüte aufgestiegenen Massenmediums Radio, in welchem jedoch eins als nahezu gänzlich immer noch abwesend mehr und mehr laut beklagt wurde, das Ich, beziehungsweise das Problem seiner Präsenz. Jener Eugen Hadamowski, das intellektuelle Ziehkind Goebbels und mit 29 zum Reichssendeleiter avanciert, hatte noch 4 Jahre zuvor, 1934, geschrieben, das Schlimmste am Rundfunk sind die endlosen Reden. Wir stellen ab, wenn sie anfangen. Sie schlagen den Geist der Revolution tot. Sie ersticken ihn, indem sie ihn mit Bandwürmern geistiger Überlegungen umstricken. Da werden aus Manuskripten, sorgfältig aufgeschrieben, 1000 Dinge zusammengestellt, die der Verfasser selbst nicht im Gedächtnis hat und die der Hörer schon im Vorlesen, denn vorgelesen wird, wieder vergessen hat. Und Hadamowskis Forderung? Der Rundfunk sei geistig, aber er ersticke uns nicht mit Bandwürmern geistiger Überlegungen. Man sieht, wie weit der Arm Hegels in den Faschismus reicht. Hadamowskis Forderung ist nämlich keine geringere als die nach der Präsenz des Geistigen im Radio, das allein, wie Hadamowski sieht, die Präsenz eines lebendigen, politischen, freisprechenden Ichs sein kann, das nicht vom Zettel abliest. Ich brauche Ihnen nicht zu verheimlichen, dass aus dieser schönen Idee auch im Faschismus nichts wurde und bereits 1938 Goebbels alle Notbremsen gezogen hatte, um den Wortanteil der Programme drastisch zu reduzieren. Das Programm im Geiste einer universellen Lebensfeier von Führer und Volk, vereinigt im Äther und auf Erden, war nämlich langweilig geworden. Entsprechende Umfragen, Radiowissenschaft, gab es und die waren deutlich. Hinzu kam, dass das Radio 1938 auf seinem Wirkungszenit nunmehr als Instrument der Kriegsvorbereitung gesehen werden musste. Damit stand die primäre Situation im Mittelpunkt, die Live-Reportage. Das freisprechende Ich vor dem Mikrofon, das in jenen Phallus seiner Nichtpräsenz, nämlich das Mikrofon, hineinredet und dass es doch zugleich sein soll. Ein Rundfunksprecher namens Dietze hat dies 1938 in kluge Worte gekleidet und uns damit, bevor sie überhaupt begonnen hatte, das Ende der Radiowissenschaft im Faschismus angedeutet. Soll der Rundfunkbericht vom Hörer erlebt werden, schreibt Dietze, und seine Wiesbegier befriedigen, so muss auch der Berichter selbst damit ein Erlebnis haben, das der Hörer miterleben kann. Ein gewisser privater Klang kennzeichnet den Stil des Rundfunkberichts. Den hatte das Radio des Faschismus allerdings, wie das Weimarer Radio zuvor schon auch, nie ausgebildet. Sein Hauptereignis im Faschismus war eben nicht privat, wie Dietze weiß. Der beispiellose Erfolg der Rundfunkübertragung der Reden des Führers ist nur die Ausnahme, die diese Regel bestätigt. Es handelt sich nämlich bei der Führerrede, schreibt Dietze, um das Ereignis schlechthin, niemals um einen bloßen Bericht. Der Sprecher als Führer, der Führer als Sprecher, und schon musste hier die Wissenschaft am Ende sein. Denn das Ereignis des Führers ist kein Spiel, keine Inszenierung und kein Diskurs im Universellen, sondern ist und muss sein und war auch das Leben selbst. Der Führer als Ereignis von Leben und Tod. Der Letztere ist, wie wir wissen, ein Meister aus Deutschland geworden. Anders in Amerika, wo das Medium Radio in den 30er Jahren aus einem sehr einfachen Grund auf Gedeih und Verderb ein Live, ein Jetzt-Radio sein musste. Denn mit der Verbreitung der Networks in den frühen 30er Jahren war die Schallplattenindustrie zusammengebrochen, weil die Leute eben nur noch Radio hörten. Die Lobby der Industrie verbot daher jedes Abspielen, aber auch jedes Aufzeichnen einer Schallplatte im Radio, womit diesem, also zeitversetztes Senden, unmöglich wurde. Zweitens war und ist Radio in Amerika kommerziell, was Lebendigkeit und Live-Atmosphäre erzwang. Und drittens schließlich waren jene 20 Tage im September 1938 in Europa und Amerika die Tage des Radio par excellence. Unaufhörlich wurden die Stimmen des tschechoslowakischen Präsidenten Beneš, die Hitlers, Mussolinis, Chamberlains, Goebbels, Litvinovs und Papst Pius XI. Hin und her übertragen. Diese 20 Krisentage brachten übrigens dem deutschen Radio jene stündlichen Nachrichten ein, die Sie auch heute noch kennen, in Form der militärischen Tagesmeldung nämlich, eine Art Ordre du jour, errichtete hier das Radio in der Präsenz der Nachrichtenzeit, die es selber setzt und ansagt, im Universum der Stimmen einen paramilitärisch garantierten Schirm. Der Nachrichtenschirm sagte die Zeit und sagt sie noch und somit die Wahrheit und schützt den Hörer vor seinen flottierenden Imaginationen. Aus lehrformelhaften, bilderlosen Büchersätzen wird die Nachricht ein universaler Sicherheitssignifikant, nämlich der, dass Nachrichten an sich, jenseits oder diesseits ihrer Worte, der Signifikant der Wahrheit und der Signifikat der Wahrheit, des Militärs, des Staates oder Führer tragen. In Amerika dagegen waren und sind bis auf den heutigen Tag die News, News-Shows. Die Omnipräsenz des Live, erzwungen durch die Industrie, führte sehr schnell ins Live das Moment des Spiels und des Drama ein. Nicht ein paramilitärisches Schutzdach wurde über den Hörer gestülpt, nicht ruhig gestellt werden sollte er wie in Deutschland, wo alle Kriegspläne schon in den Schubladen lagen, sondern mobilisiert werden musste jedermann zum Tune-in oder Tune-into. News is a story, news is narrating, announcing in radio is enacting a part. Was für die News bedeutete, dass sie in fact dramatisiert wurden. Die Übergänge von Information, Werbung und Drama waren dabei fließend. Anfang der 30er Jahre liefen jede Woche als Werbung für das Magazin Time die 33 Top-News der Woche in dramatisiert nachgestellter Form über 100 amerikanische Stationen. Politische Nachrichten, szenisch realistisch versketcht. Nicht Roosevelt sprach und spielte, sondern Art Carney oder Bill Adams, nicht Hitler, sondern Dwight Waste, nicht Chamberlain, sondern Peter Donald und auch Orson Welles. Das Leben ein Spiel und umso spannender, wenn wie in den Tagen der Kriegsgefahr September 38 das Ganze ja auf ein Spiel mit dem Tod hätte hinauslaufen können. Ununterbrochen wurden Bulletins in laufende Musikprogramme oder Radioshows eingespeist, O-Töne live eingeflochten, dann aber auch Statements nachgestellt, politische Informationen, aktuelle, übertragen und Live-Bericht vermischt mit Fiction und Show, sodass Politik und Fiction, Realität und Imagination oft kaum zu trennen, weil sie in jenem universalen Band der stimmlichen Radiosignifikanten miteinander verflochten waren. Orson Welles, der in diesen Top-News des Time als Schauspieler fungierte, hat, wie Sie wissen, diese Doppelhelix von Imagination und Realität im Radiouniversum um eine logische Konsequenz erweitert, nämlich das Radio als Szene einer Invasion aus dem Universum. Das eben, ob Marsmenschen oder nicht, die Invasion des Radiouniversums selbst war. Sie kennen diese Geschichte. Mit den formalen Mitteln des Live-Radios, Reportage, Geräusch, O-Ton, wechselnde Sprecherebenen bis hin zu einem reflektierenden Schlussmonolog, wurde über CBS Radio Network am 30. Oktober 1938 vor 6 Millionen Hörern der Eindruck erweckt, als sei eine Invasion von Marsmenschen in Gang, die mit unglaublichen Waffen die Welt betreten, ein Reporter stirbt live, schließlich besetzt die Armee das Funkhaus und auch der letzte Radiosprecher stirbt und so weiter. Tausende stürzten in New York und anderswo am 30. Oktober 1938 auf die Straßen und gerieten in Panik. Auch später noch, zum Beispiel 1944 in Chile, wo das Hörspiel übernommen wurde, geschah trotz einwöchiger Vorbereitung durch Funk und Presse der Hörer das Gleiche. In Ecuador 1949, wo die Invasion als in Quito geschehen simuliert wurde, begann die wirkliche Panik erst, als die Zuschauer aufgeklärt worden waren. Sie brannten die Radiostation nieder und töteten mindestens 6 Menschen. The War of the Worlds hat in der Tat einigen Dutzend Menschen das Leben gekostet. Und ich scheue mich nicht, dieses Hörspiel aus dem Oktober 38 als den Anfang jener apokalyptischen Aufklärung über das Radio zu datieren, deren Folge war, dass das Radio sich von da an verschwieg. War of the Worlds ist 100-fach kopiert worden, immer mit dem gleichen Resultat. Neulich gab es erst eine Geschichte in Norwegen, wo ein ähnliches Hörspiel, nämlich eine Kriegs... in Finnland, Entschuldigung, eine Kriegssimulation zu ähnlichen Resultaten führte. Ich selbst habe 1983 eine 40-minütige Live-Sendung im Jugendfunk hier in Berlin mitgemacht, die Smogstufe 3 simulierte. Und trotz Einschaltung eines Spots alle 12 Minuten, dies sei eine fiktive Sendung, gab es zig Anrufe bei Feuerwehr, Polizei und den Kirchen. War of the Worlds dramatisierte in 57 Minuten, länger war das nicht, Vorgänge, die Stunden und Stunden betrafen, im Zeitraffer, auf die absurdeste Weise, aber es traf den apokalyptischen Ton, der eben nichts weiter intoniert als die gut gemachte, abwechslungsreiche Radiosage. Und nur indem dieser normale Radiobericht sich selbst als Invasion inszenierte und die üblichen Strukturen des Berichts invadierte und durcheinanderwirbelte, Sprecher sterben ließ und unbekannte Stimmen einführte, seine Semantik invadierte und zur universalen Stimmendissemination geriet, löste er jene absolute Panik aus, die diesen Diskurs des Radios, in dem es doch so pur wie nie zutage trat, seither verstummen ließ. Auf beiden Seiten des Atlantiks, in der neuen wie in der alten Welt, ist also das Radio etwa zur gleichen Zeit, nämlich im krisengeschüttelten Vorkriegsjahr 1938, an seine Grenze geführt worden. In Deutschland an die Grenze seiner Wissenschaft, die nie Wirklichkeit wurde, sondern in der Barbarei des Krieges mit versank. In Amerika wurde das Radio mit The War of the Worlds an die Grenze seiner Voraussetzung geführt, die hier wie ein Schock als seine Wirkung hineinbrach, der Tod und das Grab. War of the Worlds 1938. Nachdem alles vorbei war, machte sich schnell Vergessen breit. Nicht einmal die sehr harsche Aufsichtsbehörde des amerikanischen Radios, die FCC, nahm sich offiziell des Falls an. Vergessen sollte werden, und das geschieht in solchen Fällen ja häufig, das Vergessen. Oder die Unaufmerksamkeit. Wie konnten die Hörer nur? Aber wir halten fest, wenn der Hörer erst einmal radiohörend in den Sog dessen gestellt ist, was ihn in panischer Angst hat durchgehen lassen, dann hat er in der Tat etwas vergessen. Alte Radiohasen sagen, Radio ist die große Kunst des Missverständnisses. Ich würde gerne konkretisieren, dass Radio ist die große Kunst der Hörvergessenheit. Und ich bin versucht, dieses Vergessen im Hören, diese Hörvergessenheit, mit jenem obskuren Wort Nietzsches zu umschreiben, das sich in den Fragmenten findet. Ich, der Hörer, habe meinen Schirm vergessen. Die Radiostimme ist geruchslos wie das Auge, aber anders als das Auge ist sie zudem ohne Netz und ohne Schirm. Dem Radio fehlt der Screen, die Leinwand, das Papier, die Pyramide, der Stein, kurz die Fläche, auf der sich einritzen, einschreiben, abbilden oder repräsentieren könnte. Radio ist die absolute Präsenz der Präsentation, aber es kann diese Präsenz auf der Ebene des Radios nicht noch einmal repräsentieren. Denken Sie an Purple Rose of Cairo, Woody Allens Film, den hoffentlich viele gesehen haben, der die Semantik des Kinos dadurch in Bewegung bringt, dass aus dem Film im Film ein Actor durch die Leinwand tritt und so die beiden Screens, den Film und den Film im Film, gegeneinander abbildet, vermischt und doch zugleich auseinanderhält. Dieser Trick, der im Optischen so alt ist wie das Theater des Dionysos, ist im Akustischen nahezu undurchführbar. Zwar können wir im Radio einen Raum im Raum hörbar machen, aber bereits eine dritte Ebene, ein Raum im Raum im Raum, wäre technisch und logisch unmöglich. Ein Raum im Raum existiert im Radio nur kopräsent mit dem Kopräsenten. Übergänge von einem Raum in den anderen bedürfen der Ansage. Im Raum selbst kann ich Nähe und Ferne abbilden, aber keine Höhe und Tiefe und kein Vor und Dahinter. Wie differenziert eine mögliche Semiotik von Klangbildern auch aussähe, um den entscheidenden Satz kommt sie nicht herum, das Radio hat keinen Schirm. Ein Ton ist ein Ton ist ein Ton ist ein Ton. Keine Räumlichkeit, die wir hören, erhält sich in ihrer Weltlichkeit oder Bildlichkeit, wenn eine andere Räumlichkeit an ihre Stelle getreten ist. Es fehlt genau jener Überschuss, jene Prägung des Signifikanten, der jenem anderen, den er ersetzt, gleichermaßen immer noch anhaftet, Derrida. Das Radio ist einräumlich wie ein Grab. Diese einräumliche Absolutheit des Grabes, das in sich das Ende und den Übergang umschließt, ist nicht umsonst der Anfang und Ausgangspunkt des Radios. Die räumliche Abschirmung der Stimme, ihre Begrabung, ist die Voraussetzung für den absoluten Raum der Radiostimme. Es ist dieser eine universelle und ubiquitäre Raum, in den ich geführt werde, wenn ich Radio höre, wie ich nur einmal und nie wieder in jenen anderen Raum, universell und ubiquitär wie jener, geführt werden werde. Was mich den gewiss schockierenden Satz sagen lässt, den die Kryptoapokalypse des Radios noch einmal umwendet: Im Radio sprechen wir zu den Toten. Was wir aber im Radio hören, ist unmittelbar jetzt. Hörfunk ist das Medium des Jetzt. Edmund Husserl, von dem die genaueste Analyse des Jetzt stammt, erweist das Jetzt als retentionales Konstrukt, das weder der sinnlichen Wahrnehmung angehört, noch der immanenten Zeit. An einer von Derrida sehr geliebten Stelle nennt Husserl das Jetzt eine ideale Grenze der Wahrnehmung, die aber als Grenze etwas Abstraktes ist, das nichts für sich sein kann. Das Jetzt ist im Radio also nur der Punkt, jenes eine und einzige, das die Griechen Oinos oder Oios nannten und die Römer eben Unum, in welchem sich der Hörer bewusst versichert, dass er hört. Und dieses Oios oder Unum ist eben auch dasjenige, was ihn einzig auszeichnet, aber eben auch Oios, einsam, verlassen und abgesondert macht. Dass der Hörer im Jetzt des Radiohörens sich dieses Jetzt versichert, retentional und gleichsam durch eine Actus purus, macht ihn zu einem einsamen Hörer, der weiß, das, was er hört, nur er hört. Radio ist die hohe Schule der Einsamkeit. Lacan hat mit Recht gesagt, die Ohren sind auf dem Feld des Unbewussten die einzige Öffnung, die sich nicht schließen kann. sodass gegenüber dieser Öffnung ins Universum allein das Jetzt Schirm und Abschirmung bieten kann. Das Radio hat seinen Schirm im Jetzt. In Deutschland und England ist dieser Hörschirm besonders deutlich. Das Radio sagt uns fortwährend die Zeit an. Und im Radio gibt es kein unerbittlicheres Gesetz als das der Nachrichtenzeit. Sie sind zur vollen Stunde oder zur halben Stunde und auf die halbe Minute genau. In Amerika, wo die Zeitansage im Radio sehr ungebräuchlich ist, ist Radio vor allem Musikradio. Denn Musik bedarf, um Schirm fürs Hören, um Schirm fürs Unbewusste zu sein, nicht der Jetzt-Retention. Musik ist ein Schirm, den man gar nicht vergessen kann. Anders denn die Musik nicht wie die Musen, Töchter der Mnemosyne wäre, der Göttin des Gedächtnisses selbst. Hören wir aber nicht Musik oder Gesang aus dem Radio, so sind wir auf jenen retentionalen Schirm des Jetzt angewiesen, unter welchem wir das Gehörte in unsere Welt und Vorstellungswelt einbringen. Tante, sprich mit mir, ich fürchte mich, weil es so dunkel ist, heißt es in einer Fußnote bei Freud. Und dann sagt der kleine Junge, den Freud zitiert, wenn jemand spricht, wird es hell. Das Angesprochenwerden, das sich in einem Jetzt ereignet, schafft also all das, was die Einsamkeit zugleich entstehen und vergessen lässt, in einem Raum von Imagination und Helle, die, wie die Etymologie lehrt, zugleich der Hall ist. So hat also dieser eine Raum des Hörens, der im Jetzt des Hörens, die universelle Einsamkeit der Hörer erwirkt, schon eine Geschichte. Dieser Geschichte zu folgen, sie aufzuspüren, ist schwer. Wenn ich Ihnen sage, und ich meine es ernst, dass für manche Kollegen, die ich gut kannte, das Radio und das Arbeiten im Radio der Anbruch schizoider Schübe geworden ist, für andere aber der Ort ihrer Therapie, wo durchs Radiomachen selbst hartnäckigste Aphasien wie das Stottern so geheilt wurden, dass jener Betroffene, den ich im Auge habe, nunmehr überall stottert, nur nicht mehr im Radio. Wenn man also ernsthaft eine psychische Pathographie des Radios schreiben würde, dann wissen Sie, was ich sagen will. Sie erinnern sich vielleicht an jene Inseln, wo die Sirenen sangen. Homer nennt aus gutem Grund die Namen dieser Sirenen nicht. Berichtet nur, dass es zwei waren und ihr Gesang das verzückendste und verführerischste, denn sie sangen von Vergangenheit und Zukunft, nie von dem Jetzt. Wer in ihre Nähe geriet, war rettungslos verloren. Gestrandete an ihrer Insel übersäten das Gestade mit ausgebleichten Skeletts. Odysseus aber erkennt nun keineswegs, wie Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung schreiben, die archaische Übermacht des Liedes an, indem er technisch aufgeklärt sich fesseln lässt, womit er, der unglückliche Bürger, sich sein Glück sozusagen immer nur in einem aufgehobenen, gefesselten Leid einhandeln kann, als ein Resultat von Unglück also. Nein, nein, Odysseus entrinnt der Gefahr der Sirenen nur, indem er die todesbringende Heteronomie ihres Gesangs durch einen anderen Gesang, nämlich durch den ihres Namens, band. Siren heißt das griechische Wort für Sirene, Sirae lautet aber auch das griechische Wort für Seil, Strick, Schnur und Kette. Seratzein ist das Verb, das Homer für Odysseus parat hat, und das heißt, sich den Strick um den Bauch binden. Es heißt aber auch, homonym, den Sirenengesang anstimmen. Lesen Sie die Einzelheiten in den Übersetzungskommentaren nach. Der Gesang des Menschen ist seine Sprache. Wenn Sie so wollen, ist das die einzige Rettung des Odysseus und das einzige, was Homer uns zu sagen hat. Nicht nur im Polyphem-Kapitel, sondern eben auch anderswo. Aber dieser Gesang durchkreuzt immer schon die Ebenen der Autonomie und der Heteronomie gleichermaßen. Sein stets gewisser und stets flüchtiger Kreuzungspunkt ist der des Namens, des eigenen und des Fremden. Und so ist es der Name, der die uns eigene und jene uns fremd bleibende Geschichte stets von Neuem erzählt. Jean-François Lyotard hat es so formuliert: Die Menschen beginnen mit der Sprache nicht, indem sie sie sprechen, sondern indem sie sie hören, indem sie also angesprochen werden. Und was sie als Kinder hören, das sind Geschichten. Und zunächst ihre eigene Geschichte, denn sie kriegen Namen. Das impliziert das Gegenteil von Autonomie, nämlich Heteronomie. Im Feld des heteronomen Namens aber klingt gleichsam immer noch jener apokalyptische Gesang der Sirenen nach, der nur durch das Onomazein, durch das Sagen des Namens, zu bannen ist. Nur weil wir selber Namen tragen, können wir das andere heißen und bedeuten. Jedes Gesprochene, das wir hören, weil es gleichsam unaufhaltsam in jene einzige unabschließbare Öffnung unseres Körpers, das Ohr nämlich, dringt, verrät uns den Namen und verrät ihn zugleich. Das heißt, verstellt und verdichtet ihn im Medium und im Geflecht der Signifikanten. Umso mehr, wenn das Medium, aus dem wir die Sprache vernahmen, und der Name ist eben auch, wie es das Althochdeutsch sagt, die Name, das Medium universeller Stimmsignifikanten ist. Das Radio ist also, verzeihen Sie mir diese allerletzte Formel, das Hören des Namens, der nie genannt werden wird, weil er immer schon genannt war, im Angesprochenwerden. Ich sagte Ihnen vorhin, dass man aus den schockierenden Ereignissen während und um The War of the Worlds erstaunlicherweise offiziell ja nie Konsequenzen gezogen hat, weil man darauf setzte, das Vergessen, dass es doch nur ein Hörspiel war, wenn auch mit Toten, seinerseits zu vergessen. Wir, die wir im Radio arbeiten, kennen dieses Vergessen der Hörer. Im doppelten Sinn, wir vergessen sie oft genug. Aber wir beklagen auch ihre Lethargie. Die Göttin Lethe, die hier dem offenbar so entscheidenden Wort den Namen gegeben hat, war, wie Sie wissen, gleich dem Radio ein Fluss. Er floss in der Unterwelt und die Toten tranken, wie die Mythologie erzählt, einen gehörigen Schluck seines Wassers, um ihre bisherige Geschichte zu vergessen. Hier ist allerdings dann der letale Punkt des Radios erreicht, an dem es darauf ankäme, politisch zu werden. Denn einerseits ist dieses Medium offenbar eines der Erinnerung. Wir vernehmen im Angesprochenwerden, im Hören, ein Stück unserer Geschichte. Andererseits drängt das Radio als unendlicher Diskurs verschwimmender Stimmen nach einem Vergessen. Das Radio durchzieht eine Apokalypse des Vergessens, jenseits der Schrift und doch mit ihr. Es durchkreuzt die Herrschaft der Schrift, so sie sich als ausschließende Macht darstellt, im Vergessen. Im Radio vergessen wir selbst, wer wir sind. Deshalb wollen so viele, ich sagte es schon, mit der Sache nichts zu tun haben. Wir sprechen zu Namenlosen als wie zu Toten. Und das nur, weil wir sprechen ohne jede Chance auf Antwort oder Reaktion. Aber wenn wir ohne Sprache wären, sagt Kleist, dann liefen wir ohne Maske. Der Radiomacher gibt auch dieser Sache den Dreh. Denn seine Sprache ist das Sprechen zu sich als in eine Maske. Radioprofis nennen das verschiedene Sprechhaltungen einnehmen. Der mit und in und durch die Maske sprach, den nannten die Römer Persona. Wir wissen nicht genau, warum. Und es war schließlich Nietzsche, der im gewissen Sinn nie Sokrates und dessen Stimme aus den Augen lassend, mit denen er ja forderte, zu hören. Es war schließlich Nietzsche, der damit den Anfang gemacht hat, ein anderes Sprechen zu denken. Man ist reicher, als man denkt, schreibt er im Sommer 84. Man trägt das Zeug zu mehreren Personen im Leibe. Man hält für Charakter, was nur zur Person, zu einer unserer Masken gehört. Nicht Charakter also, das von Karassein herkommt und einritzen, einprägen heißt, sondern Maske. Diese Maske zu finden ist für jeden, der im Radio arbeitet, ein Stück Verrat. Es ist die Kunst der Täuschung. Es ist, um ein letztes Mal mit Nietzsche zu sprechen, die Kunst des Erzählers. In einem Fragment, das betitelt ist »Vom Ursprung der Kunst«, schreibt Nietzsche, »Vom Ursprung der Kunst, die Fähigkeit zu lügen und sich zu verstellen, am längsten entwickelt. Gefühl der Sicherheit und der geistigen Überlegenheit dabei beim Täuschenden. Bewunderung des Zuhörers. Beim Erzähler, wie als ob er dabei gewesen wäre. Ebenso Sicherheit des Zuhörers, zu wissen, dass es Täuschung ist und dass diese gefährliche Kunst nicht zu seinem Schaden geübt wird. Sie sehen im universellen Reich des Jetzt, einer Geschichte und der Stimmflut des Vergessens, ist das Ich verloren. weil es zwar ein anderer sein mag, aber auch nur ein Ich im anderen ist, von dem es im Radio namenlos getrennt bleiben wird. Daher sind Autor und Autorschaft im Radio ohne wirklichen Belang. Das Ich ist, um eine andere aufschlussreiche Überlegung Lacans zu zitieren, tatsächlich der Wurm, den das Subjekt in sich trägt, als eine Ursache seiner Spaltung. Denn das Ich im Radio ist nur Ich, wenn es spricht, ist der Wurm, der sprechen muss und mit Lacan eben gesprochen wird. Man muss sprechen im Radio, ob es wurmt oder nicht. Man spricht zu sich als zu einer Maske, die jenes Gesicht verhüllt, das uns vom anderen in jedem Gespräch und sonstigem Vortrag ja immer gegeben wird, wenn wir sprechen. Dieses einfache Sprechen, das immer den Raum des anderen teilt und mitteilt, ist im Radio absolut durchschnitten. Aber das Sprechen hört nicht auf. Und wenn Lacan also sagt, das Sprechen selbst, der Sprecheffekt, sei die ins Subjekt eingeführte Ursache, durch welchen Effekt das Subjekt eben nicht Ursache seiner selbst sei und also in sich, im Sprechen, den Wurm in sich trage, der das Subjekt spalte, so gräbt sich, wie wir wissen, dieser Wurm nicht nur weiter durch und in alle Schauplätze des Unbewussten hinein, sondern, was das Radio betrifft, eben auch durch alle Instanzen und Strukturen jenes Hauses, das ich Ihnen ganz zu Anfang beschrieben habe. Den Wurm, Levers, in dessen sprachlicher Wurzel die Etymologen eine Kette von Worten wie verto, kehren, wenden, drehen, versus, der Strich, die Linie, vielleicht sogar noch verpa, das männliche Glied, oder verro, schleifen am Boden, sich schleppen, zusammenbringen mögen. Aber, um Gottes Willen, wer mag es dieser Blindheit verdenken, auf keinen Fall verbum, das Wort, oder gar verus, war. Dieses alles hier in Zusammenhang zu setzen mit dem Wurm, dem Wer, ist, wie Sie merken, mit jener intriganten und perennierenden Spur des Vergessens und der unaufhörlichen Teilungen verbunden, sodass eben am Ende, und hiermit bin ich fast am Ende, der ganze Apparat des Radios, um darauf zurückzukommen, das Haus jenes unaufhörlichen Sprechens und Stimmens und Klingens und Tönens, unterteilt, separiert, hierarchisiert, zerspalten und zerfurcht ist, in schier unüberbrückbar sich widersprechende Segmente und Abteilungen, deren apokalyptischer Doppelsinn in einer seltsamen Ironie des Radios gipfelt. Ich mache es jetzt so handgreiflich und einfach wie möglich. Ich rede jetzt Jargon, ein Wort, das mit Wieland in die deutsche Sprache kam und galloromanisch Gargone als Ursprung hat und das wiederum heißt Gezwitscher. Ich zwitschere also noch ein letztes Mal und sage, dass im Radio jeder weiß, das Radio ist das freie Sprechen vor Mikrofon, live und in Farbe. Aber dass zwei Gefahren lauern. Erstens zu stocken, zu haspeln, sich zu verheddern. Zweitens nicht in der Zeit fertig zu werden, nicht die Zeit einhalten zu können. So also kommt eine Vorzeit ins Spiel, eine Vorzeitigkeit des Sprechens, und das ist die Schrift, das Manuskript. So kommt der Redakteur ins Haus, der den Sprechern gegenüber sitzt und nicht spricht, sondern schreibt und Geschriebenes liest. So kommt die Hierarchie der Schrift ins Haus und die Abteilungen der Kontrolle, der Aufsicht, der Verwaltung und der Macht. Und über diese Abteilungen, die allesamt Abteilungen des Sprechens im Radio von sich selbst sind, erscheint uns das Radio am Ende wie ein labyrinthisches Verlies, in dem sich noch jeder verirrt hat. Das ganze Haus aber, dieses Gebäude, in dessen Mitte das Stimmengrab liegt, ist nur dazu da, das freie Sprechen, den Sprecheffekt vor Mikrofon zu ermöglichen, indem es ihn verhindert. Das freie Sprechen zu garantieren, indem es zum Ablesen einer Schrift erstarrt. Freies Sprechen, das sich überlassen in jene Teilungen der Masken und Haltungen, die in uns wohnen, wie Nietzsche sagt, ist im vorhandenen Radio nur erlaubt, wenn es absolut dummes Zeug von sich gibt. Je dümmer, je besser. Sie kennen die entsprechenden Musikmagazine und Berieselungsprogramme, denn nur der Code der Dummheit ist reglementierbar, weil jedes Abweichen von der hohlen Phrase fällt auf. Hier waltet dann das Werkzeug moderner Sprechakttheorien, der nicht normierte Sprechakt erregt Aufsehen, Verdacht. Das ist dann der Funke, der den gesamten Apparat erst einmal in Bewegung bringt. Das Radio ist also einerseits der Diskurs eines Sprechens, das, wie Derrida anderswo formuliert, sich in seinem Gestus durch keine linguistische, semantische oder rhetorische Analyse wiedergewinnen lässt. Aber es ist eben auch das Verhinderungssystem eines Sprechens, in welchem es in der Tat nur die Apokalypse ohne Apokalypse gibt. Eine Enthüllung des Sprechens also, die zugleich sein Verbergen ist. So wie das Verb hüllen über das Hehlen und Hellen in jenen Hall und die Helle zurückführt, wie uns die Brüder Grimm lehren, so dass die Enthüllung, das ans Licht bringen also, zugleich Enthellung, nämlich Verdunklung, impliziert. Die Katastrophe, die Apokalypse ist nicht. Sie wird schon stattgefunden haben. Wo sie im Radio aufschien, habe ich Ihnen zu zeigen versucht, sodass mir nur in dem Hall jener Helle, von der die Apokalypse spricht, zu sagen bleibt, was ich, wenn ich Radio höre, dem, der gerade im Studio sitzt, im Stillen, aber ohne Unterlass zurufen möchte: Komm, Stimme, sprich!